Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Patricia am Mikrofon. Genau, herzlich willkommen im Sommer. Das war ja ein bombastisches Wochenende. Vermutlich für euch alle ein langes, dank Himmelfahrt und frei. Und es war so viel los. DFB-Pokalfinale in Berlin mit Helene Fischer, die in der Halbzeitpause sang und dann sowas von ausgebuht wurde. Voll fies. Angeblich gab es eine Wette. Wenn die Frankfurter Fans lauter buhen, als Helene singt, dann wollten die Frankfurter Gastwirte Freibier ausschenken. Also ich fand es total gemein. Dann war außerdem bis gestern noch Kirchentag, da hat keiner gebuht. Rund 120.000 Menschen waren da und fanden es toll. Das Motto war, du siehst mich.
Ich würde sagen, das bedeutet, Gott hat uns immer im Auge. Also, dass er immer auf uns aufpasst.
Aber halt auch, dass man seine Mitmenschen sieht wahrscheinlich und dann, wenn die einen brauchen sozusagen.
Und mehr zum Kirchentag, gerade auch aus Kindersicht, erfahrt ihr gleich im Kakadu. Außerdem ist seit Samstag wieder Ramadan, das heißt Fastenmonat für alle Muslime. Und was in einer Moschee passiert und wie es da aussieht, das lassen wir uns heute auch mal erklären. So, und alle anderen, die eben am vergangenen Wochenende keine wichtigen Verabredungen mit Gott oder Fußball hatten, die waren wahrscheinlich und ganz sicher draußen in der Natur bei diesem super Wetter. Und darum geht es bei uns auch jeden Tag im Kakadu um die Natur und heute um die Frage, was eigentlich Unkraut ist.
Ich bin die Brennnessel und ich finde es schade, dass ich von den Menschen gemobbt werde. Wenn die Rose die Leute piekst, dann finden die das nicht schlimm, weil sie ist so wunderschön. Und ich bin einfach nur ein Stängel mit Blättern und tu dann weh. Das ist doof.
Die Brennnessel wird gemobbt. Zu Unrecht, wie wir heute erfahren werden. Die Brennnessel ist nämlich zu total viel Nütze. Also, willkommen zu einem Kakadu-Montag rund um Gott und die Welt. Und apropos gemobbt, weil Helene mir wirklich leid getan hat am Samstag, darf sie jetzt nochmal ran. Und zwar ohne Buhn.
Durch meine Sehnen fließt der Bass, hämmert gegen meine Sehnen auf das Leben.
Ihr hört den Kakadu-Infotag und wir blicken jetzt auf das große Ereignis der letzten Tage zurück. Bis gestern fand in Berlin der Kirchentag statt. Alle 2 Jahre gibt es so einen Kirchentag und das ist an sich schon ein bisschen lustig, denn es heißt zwar Tag, ging aber insgesamt 5 Tage. Evangelische Kirchentage in diesem Fall. Und es ist so ein Mittelding zwischen großem Fest, aus dem aus ganz Deutschland und von noch weiter weg Gläubige anreisen, um sich zu treffen, gemeinsam zu singen und zu beten, aber auch um sich auszutauschen, zu reden und zu feiern. Wer in Berlin unterwegs war, der konnte die Kirchentagsbesucher sehr gut erkennen an ihrem orangefarbenen Schal, den sie bei Hitze um den Kopf gewickelt, bei Wind um den Hals geschlungen hatten. Und unsere Reporterin Maria Riederer, die war auch in Berlin unterwegs und hat sich dort umgesehen, wo die meisten Kinder zu finden waren, im Kinderzentrum des Kirchentags.
Das ist ein Mittelalterdorf. Da haben die sozusagen das Mittelalter in die Realität geholt. Da haben wir einen mittelalterlichen Tanz zu mittelalterlicher Musik gemacht. Und die Musik hat mir auch eigentlich jetzt gut gefallen.
Also es ist ja jetzt Reformation, 500 Jahre Luther und quasi Jubiläum von Luther. Er hat im Mittelalter gelebt.
Ein richtiges kleines Mittelalterdorf ist im Kinderzentrum des Kirchentages aufgebaut. Dort können die Kinder Papier herstellen, mit echten Federn schreiben oder Schwerterkämpfe üben. Mit diesem Dorf erinnert der Kirchentag an die Zeit, in der Martin Luther den Grundstein für die evangelische Kirche gelegt hat. Diese Zeit nennt man Reformation. Berlin feiert auf dem Kirchentag also auch so etwas wie den Geburtstag der evangelischen Kirche. Ein Grüppchen Kinder kommt gerade aus einem großen Saal, in dem Konzerte und Musicals aufgeführt werden.
Ein Musical war es von Martin Luther und es war toll.
Also er wollte eben Mönch werden und er war sehr ehrgeizig.
Also es ging um Martin Luther, dass er halt die Bibel übersetzen wollte.
Latein in Deutsch.
Aber nicht nur Martin Luther spielt auf dem Kirchentag eine Rolle. Vor allem geht es darum, Menschen zusammenzubringen, die sich für die Kirche, für Religion oder den Glauben interessieren.
Dass man da alle Leute, die religiös sind, egal ob Katholik, evangelisch, Muslime oder was auch immer, dass man einfach zueinander kommt, zusammen betet und all sowas.
Meine Hoffnung und meine Freude.
Ja,
Stände sind halt Stände, wo man verschiedene Sachen zum Beispiel basteln kann oder Workshops zu einer Bibelgeschichte machen kann oder so, aber auch sehr viele Gottesdienste oder Veranstaltungen und sehr viel Verschiedenes, glaube ich.
Dass alle Gemeinden sich treffen können und so, dann könnten sie sich auch zusammentun und dafür sorgen, dass Frieden überall auf der Welt ist.
Aber auch Kinder, die einfach Lust auf Spiel und Spaß haben, kommen in dem großen Kinderzentrum auf ihre Kosten.
Wir haben noch Stockboot gebacken. Wir haben ein bisschen Tischtennis gespielt.
Wir wollen noch klettern.
Der Kirchentag findet alle 2 Jahre statt und hat immer einen Leitsatz aus der Bibel. Diesmal heißt dieser Satz, du siehst mich.
Ich würde sagen, das bedeutet, Gott hat uns immer im Auge. Also, dass er immer auf uns aufpasst und dass wir uns nie fischen sollten.
Dass man nie alleine ist und immer jemand anderes hat und den sieht.
Aber halt auch, dass man seine Mitmenschen sieht wahrscheinlich und dann, wenn die einen brauchen sozusagen.
Einige Kinder haben sich an einem Stand der Berliner Stadtmission versammelt, an dem es viele Informationen über Obdachlose und arme Menschen gibt, die auch gesehen werden wollen. Auf Tischen stehen alte Schreibmaschinen.
Die Kinder kommen hier einfach vorbei, setzen sich an die Schreibmaschine, weil das Schreibmaschine kennen die Kinder kaum noch. Die meisten durch Opa oder Oma. Und dann schreiben sie hier auf, was sie denken, was die Menschen brauchen.
Damit man mal an die Obdachlosen zum Beispiel denkt, die kein Zuhause haben, oder an die Flüchtlinge.
Dass wir alles untereinander halt jeden beachten auch. Und nicht einfach sagen, der ist blöd, weil der aus einem anderen Land kommt oder so.
Ich habe geschrieben, ich bin Enya, ich bin 10 Jahre alt, ich liebe Musik und Hunde. Menschen brauchen Essen, Trinken, Duschgel, eine Zahnbürste und noch viele andere Sachen. Aber das Wichtigste ist Liebe.
Gestern ging er zu Ende, der evangelische Kirchentag. 5 Tage, an denen jede Menge los war. Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama war da und hat mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor in der Sonne gesessen und geredet. Und jede Menge Bands haben auch gespielt. Der hier zum Beispiel auch, Max Giesinger.
Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon 2x so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen.
Einer von 80 Millionen. Max Giesinger war einer von rund 120.000, die beim Kirchentag dabei waren. Ihr hört den Kakadu und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Religion. Allerdings geht's jetzt um eine andere. So beginnt der Ruf des Imam. Damit ruft er die gläubigen Muslime zum Gebet in die Moschee. Also in etwa sowas wie bei den Christen das Läuten der Kirchenglocken ist. Und die Moschee ist das Gotteshaus beim Islam. Und da ist so manches anders als in einer christlichen Kirche. Seit dem vergangenen Samstag zum Beispiel ist wieder Ramadan, der Fastenmonat für alle gläubigen Muslime. Der richtet sich nach dem Mondkalender und liegt jedes Jahr ein bisschen anders. Dieses Jahr also vom 27. Mai bis zum 24. Juni. Und da darf man dann von Sonnenauf bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken eigentlich. Aber dafür soll man viel beten und Gutes tun. Und jetzt kommt die Moschee wieder ins Spiel. Und unsere Kinderreporter Johann, Oskar, Friederike und Jonathan wollten herausfinden, wie es in so einem muslimischen Gotteshaus eigentlich aussieht und haben eine große Moschee in Neukölln besucht, Berlin-Neukölln. Und wenn man reingehen will in so eine Moschee, muss man als allererstes, ganz wichtig, die Schuhe ausziehen.
Ja, das Poster. Bleiben hier.
Also ich sehe einen großen Raum mit einem sehr großen Teppich. Und es ist ja auch sehr geschmückt, auch ein bisschen Gold, glaube ich. Ja.
Ein großer Raum, da gibt es auch Emporen, wie man es in unserer Kirche nennen würde. Und dann hängt da dieser riesige Kronleuchter.
Und auch wenn es einem niemand sagt, man hat einfach das Gefühl, dass man leise sprechen muss.
Es gibt überhaupt keine Bänke, es stehen zwar ein paar Stühle da oder Hocker, aber eigentlich betet man auf dem Boden.
Deshalb setzen sich Johann, Oskar, Friederike und Jonathan erst einmal auf den großen Teppich, so wie das hier alle Besucher tun.
Die Fenster sind sehr bunt verziert, aber es sind keine Gemälde, es sind Muster.
Wenn ich jetzt mal nach oben gucke, das ist eine Kuppel und da sehe ich auch, die Fenster sind beklebt oder bemalt.
Hier ist auch eine Vogelversammlung, also Vögel.
mögen den Ort hier auch.
Und die Vögel sind auf diesem Kronleuchter. Sieht niedlich aus.
Ein Vogelhaus gehört in der Türkei zu jeder Moschee. Und auch zu dieser, obwohl sie mitten in Berlin steht. Denn sie ist im türkischen oder osmanischen Stil erbaut. Das Zentrum einer Moschee ist ein großer viereckiger Saal, der immer von einer Kuppel überdacht ist. Ein Stockwerk höher kann man von Emporen aus in den Saal hineinschauen und die Fenster und Wände sind mit Mustern und Ornamenten verziert. Friederike fallen vor allem die Besucher auf.
Man sieht hier auch viele Betende. Sie beten ganz alleine und sprechen kein Gebet, also sie sagen es vielleicht leise für sich und sie gehen runter auf die Knie.
Ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man den Kopf auf den Boden macht. Das machen die auch immer
alle zu einem Punkt hin.
Ich sehe hier eine elektrische Tafel. Ich glaube, das sind die Gebetszeiten.
Sie gehen näher an das Schild heran und lesen, was dort in roter Leuchtschrift geschrieben steht.
Also da steht einmal 18.03.2016 und jetzt 8.6.1437. Wahrscheinlich zählen die anders. Wahrscheinlich zählen die irgendwie seit der Geburt von ihrem Gott, von ihrem Propheten.
Und darunter sind, glaube ich, die Zeiten, die Gebetszeiten, und da steht auch was daneben.
Der muslimische Kalender richtet sich, anders als unserer, nicht nach der Geburt Jesu, sondern zählt die Zeit ab dem Tag, an dem der Prophet Mohammed aus seiner Heimatstadt Mekka ausgewandert ist. Mohammed ist der Gründer des Islam. Nach dem Sonnenstand richten sich die Gebetszeiten.
Also um 4.25 Uhr, 6.10 Uhr, 12.22 Uhr, 15.32 Uhr, 18.21 Uhr und 19.41 Uhr muss man beten.
Männer und Frauen beten in der Moschee getrennt voneinander. Die einen auf der Empore, die anderen im Raum darunter. Viele Gläubige kommen mehrmals am Tag hierher. Zu jeder Moschee, auch wenn sie nicht so prachtvoll aussieht wie diese, gehört immer eine Gebetsnische. Mihrab heißt sie und zeigt, in welche Richtung die Gläubigen beten müssen. Nach Mekka, der Heimat des Propheten Mohammed. Außerdem gehört zu einer Moschee auch etwas, das viele bereits aus der Kirche kennen.
Ich sehe auch so einen Vorhang, hinter der geht eine Treppe hoch und dann ist da oben so ein kleiner Turm.
Sie sieht aus wie so ein großes Rednerpult und das ist ganz weiß und aus Marmor und sehr verziert. Wahrscheinlich sitzt da der Prediger.
Der Prediger heißt bei den Muslimen Imam und jeden Freitag hält er vom Rednerpult aus eine Predigt, wie der Pfarrer von der Kanzel der Kirche.
Ich sehe da noch so alte Schulbänke, so wie früher, so kleine Hocker und solche Schreibpulte.
In den Fenstern liegt die Bibel, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt.
Bei den Büchern, die die beiden hier überall entdecken, handelt es sich um den Koran. Das ist die Bibel der Muslime. Manche Gläubige kommen einfach in die Moschee, um im Koran zu lesen, denn für sie steht hier alles drin, was in ihrer Religion wichtig ist. Johann, Oskar, Friederike und Jonathan setzen sich auf den Boden und lassen die Atmosphäre der Moschee auf sich wirken.
Man muss einfach sagen, die ganze Moschee ist von außen und innen prunkvoll.
Ich glaube, das hat hier ziemlich viel Aufwand gebraucht, das hier alles zu bauen.
Also es ist so wie ein riesiges Wohnzimmer mit wenig Möbeln. Es ist eine richtig schöne Atmosphäre hier drin.
Ich finde, es ist ja auch ein sehr ruhiger Ort.
Seit dem vergangenen Samstag ist Ramadan, Fastenzeit für alle gläubigen Muslime. Und wir haben uns mal angeguckt, wie es eigentlich in einem muslimischen Gotteshaus in der Moschee aussieht. Ihr hört den Kakadu-Infotag und wir beschäftigen uns ja im Moment auch ganz ausgiebig und mit der Forscherlupe in der Hand mit der Natur. Raus aus dem Haus, rein in den Garten, in den Wald, auf die Wiese. Und jetzt schätzt doch mal, wie viele Pflanzenarten es wohl auf der ganzen Welt gibt. Also wie viele verschiedene Bäume, Blumen, Gräser, Gemüsesorten und so weiter. 300.000. Ungefähr, denn die Biologen entdecken auch immer wieder neue Arten. Und wie viele davon kennt ihr? Rosentulpen, Nelken, Gänseblümchen, Löwenzahn und Brennnesseln, klar. Die hat jeder schon mal persönlich kennengelernt. Aua. Und da setzen unsere Kinderreporter heute an mit der Frage, ob zum Beispiel die Brennnessel überhaupt zu was gut ist oder ob Unkraut nur unnütz ist. Ein Beitrag von Kakadu-Reporterin Annette Bessler.
Kinderreporter unterwegs für Kakadu.
Heute mit Xenia, Anna und Mimi.
Die Kinderreporter sind heute im Botanischen Garten in Berlin. Pflanzen, wohin das Auge blickt. Palmen und Gänseblümchen, Flieder und Steppengras. Man fühlt sich selbst ganz anders.
Ich bin die Möhre und ich bin sehr knackig und frisch. Man isst mich sehr gerne und ich wachse in der Erde.
Ich bin die Rose und ich dufte sehr schön süßlich. Und zu meiner Verteidigung habe ich Stacheln an mir. Ich bin etwas sehr Besonderes, weil man nennt mich auch die Schönste der ganzen Blumen.
Ich bin die Brennnessel und ich finde es schade, dass ich von den Menschen gemobbt werde. Wenn die Rose die Leute piekst, dann finden die das nicht schlimm, weil sie ist so wunderschön. Und ich bin einfach nur ein Stängel mit Blättern und tu dann weh. Das ist doof.
Im Botanischen Garten treffen die Kinderreporter Gesche Hohlstein, die dort als Biologin arbeitet und natürlich Expertin für Pflanzen ist, auch für Brennnesseln.
Wenn du dir beispielsweise den Tagpfauenauge anguckst, der legt genau seine Eier dort ab und die Raupen finden genau auf dieser Brennnessel nämlich das, um groß und dick zu werden, um sich dann zu verpuppen und zu einem neuen Schmetterling heranzuwachsen. Also ohne die Brennnessel gäbe es ja auch den Tagpfauenauge gar nicht.
Die Menschen mögen aber die Brennnessel nicht.
Dann antworte ich dir mal als Mensch. Und ich finde die Brennnessel fantastisch, weil sie nämlich wunderbar lecker schmeckt.
Suppe, Tee, Chips. Gesche Hohlstein kommt richtig ins Schwärmen, wenn sie Brennnesselrezepte aufzählt. Und sie weiß natürlich auch, dass die Brennnessel sich nur schützen will, wenn sie brennt.
Also es ist eine ganz bestimmte Anpassung daran, dass Tiere gerne an den Blättern nämlich fressen, sich dann die Lippen verbrennen und zur nächsten Pflanze weitergehen.
Eine Brennnessel kann man übrigens ohne Probleme anfassen, wenn man von der Wurzel zur Spitze hin über den Stängel streicht. Super Mutprobe. Aber weiter.
Man bezeichnet ja manche Pflanzen als Unkraut, nur weil sie vielleicht schädlich für die sozusagen guten Pflanzen sind. Ist das immer so oder nicht?
Gute Frage. Die Expertin erklärt es an einem Beispiel. Ein Bauer hat ein Erdbeerfeld und möchte dort möglichst viel ernten. Deshalb kümmert er sich um die Erdbeerpflanzen, er gießt regelmäßig und düngt den Boden.
Und dann gefällt das anderen Pflanzen auch. Und dann sagt der Bauer, hey, aber die anderen Pflanzen kann ich gar nicht verkaufen auf dem Markt. Ich brauche nur Erdbeeren. Und dann ist dieser Begriff so entstanden, dass die Erdbeeren, also sozusagen diese gewollte Pflanze ist, die er kultiviert. Und die anderen sind, ist alles Unkraut. Aber in Wirklichkeit sind das ganz, ganz tolle Pflanzen.
Unkraut sind also Pflanzen, die einfach nur zur falschen Zeit an der falschen Stelle wachsen. Jedenfalls in den Augen des Bauern oder des Gärtners. Doch jede dieser Pflanzen ist wichtig, erklärt Gesche Hohlstein und zieht ein Netz aus der Tasche. Jeder Knoten darin steht für eine Pflanzenart. Wenn eine Art ausstirbt, entsteht ein Loch im Netz.
Da fehlen jetzt Verbindungen. Es hat Auswirkungen auf die, die daneben sind. Und das Netz, was also unser ganzes Leben so am Laufen hält, funktioniert nicht mehr. Also auf der Erde geht es uns eigentlich nur deswegen gut, weil es halt ganz, ganz viele Pflanzen und Tierarten gibt, die miteinander ganz viel in Beziehung stehen. Es sind halt wirklich alle wichtig, damit es halt gut ist.
Warum sind Pflanzen wichtig? Warum sind Pflanzen wichtig?
Sie geben uns Essen.
Sie geben uns Nahrung.
Sie geben uns Kleidung.
Sie geben uns Luft.
Sie geben uns ein Haus.
Und sie geben uns Stärke, Kraft.
Warum sind Pflanzen wichtig? Warum sind Pflanzen wichtig?
Und sie sind einfach schön.
Sie sind einfach schön. Selbst Brennnesseln, wie wir eben gehört haben. Also hört auf, die zu mobben. Daraus kann man prima Tee machen. Und Brennnesseljauche hilft fast gegen alles. Und wenn man mal reinfällt, ist auch nicht so schlimm. Also, so theoretisch, kurbelt nämlich die Durchblutung an. Naturmonat im Kakadu und die Pflanze, die ihr jetzt kennenlernt, ist auch nicht nur schön, sondern dolles Ding. Also sie sieht hübsch aus mit ihren gelben Blüten, die kann man auch essen. Und insgesamt hat sie heilende Kräfte als Tee oder als Salbe. Na, um welche Blume mag es sich handeln? Los geht's.
Quiz!
sage mir, wie heißt diese Pflanze hier?
Schlüsselblume.
Richtig! Und das ist über sie wichtig.
Die Schlüsselblume gehört zu den Primeln. Sie wird auch Wiesenprimel oder Himmelschlüssel genannt. Mehrere gelbe Blütenköpfchen sitzen zusammen an einem Stiel. Und das sieht aus wie viele Schlüssel an einem Bund. Daher kommt auch der Name der Pflanze. Sie blüht bis in den Mai hinein, auf trockenen Wiesen, in lichten Laubwäldern und an Waldrändern. Der lateinische Name der Schlüsselblume, Primula veris, bedeutet so viel wie die erste des Frühlings.
Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielet der Hirte auf seiner Schalmei. La 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 la.
Bei meinem Onkel in der Uckermark, da hat er so ein Beet und da ist diese Pflanze da drin, die Schlüsselblume.
Also ich habe sie schon mal auf einem Park gesehen, auf dem Leisepark.
Bei Oma und Opa in der Nähe ist so ein Wald und da habe ich auch schon mal die Schlüsselblume gesehen.
Also ich habe die Schlüsselblume auch schon am See gesehen.
Früher erzählten sich die Menschen die Geschichte von einer Fee, die als Krone einen Schlüssel trug. Sie soll dem Himmelschlüsselchen die Gabe verliehen haben, verborgene Schätze zu finden. Auf alle Fälle besitzt die Schlüsselblume Heilkräfte. Aus ihr wird Hustentee hergestellt und sie hilft gegen Kopfschmerzen und beruhigt die Nerven. Die Schlüsselblume steht aber auch unter Naturschutz, da sie leider nicht mehr so häufig bei uns anzutreffen ist.
Morgen geht's wieder aufs Ganze mit einer neuen Pflanze.
Und ich heiße übrigens Johannes. Kraut.
So, ihr Blümchen, das war's für heute. Aber ihr wisst ja, Rosentulpen nelken, alle Blumen welken, aber nur die eine nicht. Und die heißt Vergissmeinnicht. Also, nicht vergessen, wir machen morgen weiter ab 3 mit dem Kakadu-Medientag hier in eurem Kinderradio. Kurzer Ausblick, wir stellen euch den neuen Film von Greg vor. Gregs Tagebuch Teil 4. Unsere Filmkritikerin erzählt uns, wie der so ist. Unsere Kakadu-Bücherwürmer stellen uns neue Bücher über den Garten vor und wir klären, was eigentlich Hardware ist. Morgen ab 3 seid ihr dabei. Ich auch. Patricia sagt Tschüss und hier geht's gleich weiter mit der Tonart und mit Oliver Schwesig. Aber bevor die Großen wieder alles für sich haben wollen, hier noch eine Runde Kindermusik, obwohl heißt kein Kinderlied von der neuen Rock'n'Roll CD.
Wir sind so unglaublich verschliffen, so mit schwierigen Begriffen, so mit Schachbesatzerlauf verkompliziert. Wir singen nicht korrekt mit echtem Dialekt, weil toll mit Absicht und nicht aus Versehen passiert. Unsere Texte sind laut FSK ziemlich exquisit. Unsere Optik reißt das auch nicht wieder raus. Und deshalb ist es hier kein Kinderlied. Sorry, so sieht's aus.